Drei Ostergeschichten, eine Nachlese, habe ich meine Predigt überschrieben. Wird so manch einer von euch denken, der hat sich doch im Kalender geirrt, Ostern war doch letztes Wochenende. Oder hat er vielleicht eine alte Predigt ausgegraben von vor 2 oder 3 Jahren, sich die Arbeit gespart? Nein, ich habe bewusst für den heutigen Sonntag 3 Ostergeschichten gewählt, weil ich meine, Ostern ist so wichtig im Ablauf der Kirchengeschichte, dass es sich lohnt, mehr als einen Sonntag damit zu verbringen. Ostern ist ja der zentrale oder der wichtigste Tag im Leben eines Christen. Was wäre unser Leben ohne Ostern? Was wäre unser Leben ohne die Geschehnisse an Golgatha und ohne den auferstandenen Herrn? Und von daher meine ich, dass Ostern mehr wert ist, als nur an einem Tag darüber nachzudenken. Unsere Altvorderen, die haben dem ja Rechnung getragen, indem sie 3 Feiertage dafür reserviert haben, den Karfreitag, den Ostersonntag und den Ostermontag. Aber in den Überlegungen, in unseren Köpfen, geht es ja mehr darum, wie kann ich da am cleversten möglichst viele Urlaubstage draus machen. Irgendwie hat die Bedeutung von Ostern so ein klein wenig verloren, ist etwas in den Hintergrund geraten. Und ich meine, wir sollten mehr darüber nachdenken. Wir sollten das uns einfach intensiver und deutlicher ins Gedächtnis rufen, dass wir, so wie wir eben gesungen haben, Halleluja, du begeisterst mich, dass uns das immer wieder von Neuem erfüllt. Und deswegen habe ich meine Predigt überschrieben, 3 Ostergeschichten. An Weihnachten hatte ich auch die Freude zu predigen. Und damals habe ich über 3 Weihnachtsgeschichten gepredigt und heute also 3 Geschichten zu Ostern. Diese 3 Geschichten, die sollen uns einfach das Bild von Ostern etwas aufweiten, unser Spektrum ein bisschen verbreitern. Es sind 3 Episoden, die unseren Blick auf die über die Passionsgeschichte hinausweiten wollen und uns vielleicht mit Fragen konfrontieren, die es sich lohnt zu beantworten. Die erste Geschichte. Ich habe sie überschrieben, 30 Silberlinge. Darauf ging Judas Ischariot, einer aus dem Kreis der 12, zu den führenden Priestern und sagte, was gebt ihr mir, wenn ich ihn euch in die Hände spiele? Sie zahlten ihm 30 Silberstücke. Und von da an suchte Judas eine günstige Gelegenheit, Jesus zu verraten. Und einige Zeit später, noch während Jesus redete, kam Judas, einer der 12, mit einem großen Trupp von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den führenden Priestern und den Ältesten des Volkes geschickt worden. Der Verräter hatte mit ihnen ein Erkennungszeichen ausgemacht. Wem ich einen Begrüßungskuss gebe, der ist es, den nehmt fest. Judas ging sogleich auf Jesus zu und sagte, sei gegrüßt, Rabbi. Und er küsste ihn so, dass alle es sehen konnten. Jesus sagte zu ihm, Freund, komm zur Sache. Darauf traten die Bewaffneten heran, packten Jesus und nahmen ihn fest. Und wieder einige Zeit später, als der Verräter Judas erfuhr, dass Jesus hingerichtet werden sollte, packte ihn die Reue und er brachte die 30 Silberstücke zu den führenden Priestern und Ratsältesten zurück. Er sagte zu ihnen, ich habe eine schwere Schuld auf mich geladen. Ein Unschuldiger wird getötet und ich habe ihn verraten. Was geht uns das an, sagten sie. Das ist deine Angelegenheit. Da warf Judas das Geld in den Tempel, lief fort und erhängte sich. In den Augen der meisten Menschen hat Judas ein ganz bestimmtes Bild. Judas ist das Synonym für den habgierigen Verräter. Für den Judaslohn 30 Silberlinge. In heutigem Geld sind das ungefähr 10.000 Euro, also nicht unbedingt ein Pappenstiel. Verrät er seinen Freund und Meister und liefert ihn seinen Feinden aus. Als er erkennt, wohin das führte, packt ihn die Reue. Er gibt das Geld zurück. Nach unserer Überlieferung wirft er das Geld in den Tempel. Bereut bitter und setzt seinem Leben ein Ende. Judas ist der ideale Sündenbock und dieses Bild festigte sich immer mehr im Laufe der Kirchengeschichte. Bilder, die den Judas darstellen, zeigen einen Menschen, der hässlich ist, verschlagen und der absolut unsympathisch wirkt. Das sind alle sehr überspitzte, bildhafte Darstellungen. Ich habe mal eins beispielhaft herausgenommen. Es gibt sehr viele Bilder, die diese Szene darstellen, aber keines der Bilder schmeichelt dem Judas. Bei den Nazis war Judas der Prototyp für den Juden. Da gibt es Bilder, die sind schrecklich. Da hat man versucht, den Juden Merkmale anzudichten, die aber alle eben auf diesen Verschlagenen, auf den Geldgierigen, auf den Habgierigen, auf den unehrlichen Typen hinweisen. Doch wird das dem Judas gerecht? Sind wir vielleicht etwas zu schnell mit unserem Urteil? Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, ich verurteile den Verrat des Judas aus allertiefstem Herzen. Und ich möchte auch keinen Fanclub für Judas heute Morgen gründen. Wer war denn dieser Judas eigentlich? In den Schriften um das Neue Testament herum wird uns Judas als ein Zelot beschrieben. Ein Zelot, das war eine Gruppe von Juden, die als religiöse Eiferer galten. Die hatten das Ziel, die Herrschaft der Römer wieder zu beseitigen. Die hatten, waren also wie vielleicht bei uns die 68er-Generation, solche Leute waren das, die hatten das tiefe Bestreben, die alte Ordnung wiederherzustellen. Und von diesen Zeloten war Judas einer. Aber er war nicht nur ein Zelot. Viel wichtiger ist, Judas war einer von den 12 Jüngern. Das vergisst man manchmal gerne in dem Zusammenhang, dass Judas einer von denen war, die 3 Jahre mit Jesus durch Galiläa zogen. Die ganz nah bei ihm waren, die bei ihm in die Bibelschule gegangen sind, die bei ihm gelernt haben, die ganz nah bei ihm waren. Und ich möchte das Ganze noch steigern. Jesus wusch ihm die Füße und teilte das Abendmahl mit ihm. Jesus hat ihn zu den Zeiten, als er mit ihm unterwegs war, nicht geächtet und ihn ausgesondert. Er hat ihn in seinem allerengsten Freundeskreis behalten. Er hat ihm die Füße gewaschen. Stellt euch mal das vor, was Jesus gemacht hat. Er hat dem, von dem er wusste, er wird ihn später verraten, er wird ihn ausliefern, dem hat er die Füße gewaschen. Und als 4. Punkt, Judas war jemand, der dazu diente, Gottes Heilsplan zu verwirklichen. Er war ein Werkzeug von Gott gebraucht, um seinen Plan auszuführen. Das war natürlich unbewusst für den Judas. Judas ist eine tragische Gestalt. Wahrscheinlich im Glauben, etwas Gutes zu tun, hat er doch Schreckliches getan. Doch bevor wir mit dem Finger auf ihm zeigen, sollten wir einiges bedenken. Nämlich, wenn ich mit dem Finger auf jemanden zeige, zeigen 3 Finger mindestens auf mich zurück. Wie oft haben wir Jesus und seinen Tod am Kreuz schon verraten? Etwa indem wir bewusst in Sünde verharren? Indem wir vielleicht bewusst Unrechtes tun? Vielleicht sogar schon für weniger als 30 Silberlinge. Judas war eine wichtige Person in Gottes Plan. Ohne ihn oder einen anderen Verräter wäre der Weg zum Kreuz nicht möglich gewesen. Etwas schlecht zu erkennen, aber hier sieht man den Judas, wie er den Strick um den Ast wirft, an dem er sich erhängt hat. Gibt es eine Hoffnung für Judas? Das ist für mich die wichtigste Frage in dieser Geschichte. Er hat seine Tat bitter bereut und er hat seinem Leben selbst ein Ende gesetzt. Wir dürfen seine Tat betrachten und bewerten. Aber eine Bewertung des Judas, der Person selbst, steht uns nicht zu. Gott wird ihn nach seiner Weisheit und nach seiner Wahrheit richten. Was ist für uns wichtig an dieser Geschichte von Judas? Der Weg Jesu ans Kreuz war vorgezeichnet. Menschen spielen in Gottes Plan immer eine Rolle. Es gibt Schuld, die so überwältigend ist, dass man sie nicht mehr verarbeiten kann. Und ein wenig Judas steckt in jedem von uns. Die zweite Geschichte. Das Grab ist leer. Am Sonntagmorgen dann, in aller Frühe, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle, die sie sich beschafft hatten, und gingen zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grabeingang weggerollt war. Sie gingen hinein, doch der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nicht mehr da. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in strahlend hellem Gewand zu ihnen. Die Frauen fürchteten sich und wagten nicht, sie anzusehen. Sie blickten zu Boden. Die beiden sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Erinnert euch an das, was er euch schon in Galiläa gesagt hat. Nämlich, der Menschensohn muss den Menschen, den Sündern, ausgeliefert und ans Kreuz genagelt werden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an seine Worte. Sie verließen das Grab und gingen zu den 11 und allen übrigen, die bei ihnen waren, und berichteten ihnen alles. Das Grab ist leer. Was für uns heute eine freudige Feststellung ist, war für die drei Frauen damals eher eine niederschmetternde und alle Hoffnung raubende Feststellung. Jesus, ihr Herr und Freund, den sie einen letzten Liebesdienst erweisen wollten, ist nicht mehr da. In diesem Moment sind wohl alle vorhandenen Hoffnungen zerbrochen. Sie, die Frauen, die bis zuletzt bei Jesus waren, stehen nun vor dem leeren Grab. Ihnen kommt nicht der Gedanke an Auferstehung und auch nicht der Gedanke an den Sieg über den Tod. Jesus ist weg. Und das lässt ihre Trauer noch einmal richtig aufbrechen. Sie sind traurig und bekümmert. Versucht einmal nachzuvollziehen, was den drei Frauen durch den Kopf ging. Sie hatten vielleicht Gedanken wie: Man hat ihn geraubt. Alle Beweise für seine Existenz sollten verschwinden. Wäre doch der Stein nur schwerer gewesen. Oder hätten doch nur die Jünger sein Grab bewacht. Diese und tausend andere Gedanken gingen den Frauen an diesem Ostermorgen durch den Kopf. Und vielleicht auch, nun ist uns auch noch der Ort der Trauer genommen. In dieser Situation haben sie eine übernatürliche Erscheinung. Zwei Männer mit glänzend heller Kleidung sind auf einmal da. Die Frauen sind voller Schrecken. Bei Markus können wir lesen, sie waren voller Entsetzen. Sie senken ihren Blick, weil sie die Männer nicht anschauen können. Die Männer, die später als Engel beschrieben werden, stellen eine seltsame Frage. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Kein Trost und keine Anteilnahme. Das ist eigentlich eher eine Frechheit, was die Frauen da fragen. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Den Lebenden. Dieses Wort ist stärker, als wenn sie gesagt hätten, den lebendig gewordenen oder den Wiederauferstandenen. Die Frauen haben es erlebt und es ist ihnen auch berichtet worden, wie Tote durch Jesus wieder auferweckt wurden. So wie etwa die Tochter des Jairus oder ihren Freund, den Lazarus. Aber deren Wiederbelebung war etwas anderes. Diese wurden vom Tod auferweckt, um dann letztendlich doch zu sterben. Lazarus hatte kein ewiges Leben. Er musste später, wie alle anderen Menschen, auch sterben. Auch die Tochter des Jairus und alle anderen, die von den Toten auferweckt wurden, mussten letztendlich doch den Weg des Irdischen gehen und mussten sterben. Jesus aber, er ist der Lebende. Das ist etwas ganz anderes wie jemand, dem man eine Spanne hinzugesetzt hat. Jesus hat den Tod überwunden. Er ist der, der den Tod wirklich besiegt hat. Er hat den Tod endgültig überwunden und besiegt. Und dann helfen die Engel den Frauen auf die Sprünge. Denkt doch daran, was er zu euch sagte in Galiläa. Er sagte nämlich zu euch, der Menschensohn muss überantwortet werden, in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Jetzt begreifen die Frauen, was geschehen ist. Ich höre oft, dass es die Menschen damals einfacher hatten, an Jesus zu glauben. Hatten sie doch die Tatsachen vor Augen. Doch das leere Grab allein bewirkte bei den Frauen noch keine Osterstimmung. Die Engel mussten ihnen erst die Augen öffnen für das wahre Geschehen. Stehen wir nicht manchmal auch vor dem leeren Grab und suchen den Lebenden bei den Toten? Wie ist es mit den Verheißungen, die wir in der Bibel lesen? Sie stehen da und trotzdem sind sie für uns nicht da. Nehmen wir ein Beispiel an den drei Frauen. Als die Engel ihnen den entscheidenden Hinweis gaben, gedachten sie seiner Worte, Jesu Worte, und sie gingen wieder weg von dem Grab und verkündigten das alles den 11 Jüngern und allen anderen. Da hat es Klick gemacht. Wie haben die Jünger reagiert? Jubel, Halleluja erlebt. Wer die Ostergeschichte kennt, weiß, dass es nicht so war. Die haben die Frauen für verrückt erklärt. Nur einer, der Petrus, der ist neugierig geworden und lief dann auch raus, ging auch ans Grab, aber er fand auch nicht mehr als die leeren Tücher. Als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, warum waren es ausgerechnet die drei Frauen, die zuerst die frohe Botschaft erfuhren? Und es hat mich froh gemacht, dass Gott in solchen kleinen Dingen die richtigen Leute anspricht. Die Frauen waren es, die bis zuletzt bei Jesus waren. Nicht die Jünger, die haben den Schwanz eingezogen, die haben sich davon gemacht. Die Frauen, die waren treu. Und deswegen dürfen die Frauen auch als Erste die frohe Botschaft erfahren. Was dürfen wir aus dieser Geschichte mitnehmen? Nicht immer sind die Fakten die ganze Wahrheit. Wir sind darauf getrimmt, auf Fakten zu achten. Das, was man greifen kann, was man in die Hand nehmen kann. Aber Fakten sind nicht immer die ganze Wahrheit. Es lohnt sich, an Jesu Worte zu denken. Sie bringen Licht ins Dunkel. Und als Drittes, Jesus ist der Lebende. Er ist hier. Er ist mitten unter uns. Halleluja. Die dritte Geschichte. Ich habe sie überschrieben. Emmaus ist überall. Am selben Tag gingen zwei, die zu den Jüngern von Jesus gehört hatten, nach dem Dorf Emmaus, das 12 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Und sie erkannten ihn nicht, sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Jesus fragte sie: Worüber redet ihr denn so erregt unterwegs? Da blieben sie stehen und blickten ganz traurig drein. Und der eine, er hieß Kleopas, sagte: Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist. Was denn? Fragte Jesus. Ja, das mit Jesus von Nazareth, sagten sie, er war ein Prophet. In Worten und Taten hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere führenden Priester und die anderen Ratsmitglieder haben ihn zum Tode verurteilt und ihn ans Kreuz nageln lassen. Und wir hatten doch gehofft, er sei der erwartete Retter, der Israel befreien soll. Aber zu alledem ist heute auch schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Und dann haben uns noch einige Frauen, die zu uns gehören, in Schrecken versetzt. Sie waren heute früh zu seinem Grab gegangen und fanden seinen Leichnam nicht mehr dort. Sie kamen zurück und erzählten, sie hätten Engel gesehen. Die hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen und haben dort alles so gefunden, wie es die Frauen erzählten. Nur ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen: Was seid ihr doch schwer von Begriff? Warum rafft ihr euch nicht endlich auf zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der versprochene Retter nicht alles dies erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen? Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und der Propheten, angefangen durch die ganzen heiligen Schriften. Inzwischen waren sie in die Nähe von Emmaus gekommen. Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Aber sie ließen es nicht zu und sagten: Bleib doch bei uns, es geht schon auf den Abend zu, gleich wird es dunkel. Da folgte er ihrer Einladung und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Aber im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander: Brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Heiligen Schriften aufschloss? Diese Geschichte ist ein Musterbeispiel dafür, wie Jesus mit Menschen umgeht. Zwei Männer auf dem Heimweg. Niedergeschlagen und ihrer Hoffnungen beraubt. In ihrem Herzen sieht es vielleicht so aus, wie bei jemand, der gerade von einer Betriebsversammlung seiner Firma kommt und wo man den Mitarbeitern eröffnet hat: Die Firma ist pleite, es geht nicht weiter. Oder vielleicht wie im Herzen einer Frau, die vom Briefkasten kommt und da drinnen einen Brief gefunden hat vom Scheidungsanwalt ihres Mannes. Ihr könnt in eurer Fantasie euch vorstellen, welche Situationen es noch gibt, die diesen Zustand der Männer beschreiben. Jesus begegnet diesen Männern jetzt nicht wie ein auferstandener Held. Er lässt sie erst ihren Kummer aussprechen, ihre Verzweiflung in Worte fassen. Erst als alles ausgesprochen ist, beginnt er mit seiner Therapie. Er sagt nicht, ich bin es, seht mich an, den Auferstandenen. Gleich sein erster Satz ist eine Herausforderung für die Männer. O ihr Toren, zu trägen Herzens, all das zu glauben, was die Propheten geredet haben. Ihr Toren, zu trägen Herzens, all das zu glauben, was die Propheten geredet haben. Und nun erhalten die beiden einen Bibelunterricht aus erster Hand. Bevor Jesus sich zu erkennen gibt, muss erst der Boden für den Glauben gefestigt werden. Als sie Jesus dann erkennen, gibt es keine Zweifel mehr, dass er es wirklich ist. Brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete auf dem Weg? Das Feuer entflammt nicht an der Sensation des Erkennens, sondern am Begreifen der Heilstatsachen, und das Erkennen von Gottes Handeln macht ihr Herz frei und nimmt Trauer und Depression weg. Versteht ihr den Unterschied? Es ist keine Begeisterung, wie man sie hat für einen tollen Fußballspieler oder für einen tollen Musiker oder eine tolle Filmschauspielerin oder was auch immer. Ein Strohfeuer, das aufflammt und weg ist, sondern Jesus bereitet diese beiden Männer vor, dass sie das verstehen, was damals geschehen ist. Er musste erst ihre Herzen vorbereiten, dass sie die frohe Botschaft vom Kreuz und vom leeren Grab verstehen konnten. Hier haben wir das Bild, wo er mit ihnen am Tisch sitzt und das Brot bricht. Man tut sich übrigens schwer, einen Ort namens Emmaus zu finden. Es gab schon viele Reisende, die in Israel waren und einen Ort namens Emmaus gesucht haben. Es gibt drei Kirchen, die für sich in Anspruch nehmen. Da war der Ort, wo Jesus mit den Jüngern eben dieses Brot gebrochen hat. Aber es gibt kein geografisch zuordnbares Emmaus. Das ist auch gar nicht wichtig, denn Emmaus ist überall. Überall dort, wo Jesus Menschen begegnet, ihnen zuhört und ihnen hilft und sich als der lebendige Gott zu erkennen gibt. Bestimmt hast auch du dein persönliches Emmaus und erinnerst dich, wie dein Herz brannte. Und wenn nicht, mach dich auf den Weg. Sei offen für eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Er wird dir alles erklären. Du darfst ihn auch gerne nötigen, so wie die Männer damals, dass er über Nacht bei dir bleibt, dass er den Abend mit dir verbringt, dass er das Gespräch mit dir vertieft. Und wenn du zu denen gehörst, die den Eindruck haben, dass ihr Herz nicht mehr brennt, es hat mal gebrannt, aber es brennt nicht mehr. Irgendwie ist die Flamme erloschen, geh zu ihm und lass dich neu entfachen. Nütze das Nachdenken über Ostern, um neu zu erkennen, was er für dich getan hat. Was ist an der dritten Geschichte wichtig? Mit der Auferstehung ist Jesu Auftrag noch nicht erfüllt. Das würde zu kurz greifen. Er ist der siegreich Auferstandene, aber er muss es ja uns nahe bringen. Wir müssen es verstehen. Und wir müssen die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Erst dann ist die Tat vollbracht. Er geht seinen Jüngern nach und schenkt ihnen den Blick hinter die Kulissen. Und die Begegnung mit ihm lässt nicht unberührt. Sie setzt die Herzen in Brand. In unserer christlichen Tradition ist Ostern das höchste Fest. Damals, vor 2000 Jahren, war Ostern noch keine Siegesfeier. Die Fakten waren bekannt. Das Kreuz, das leere Grab, aber die Deutung, die fehlte noch. Die österliche Siegesstimmung, die bedurfte erst des Erkennens des auferstandenen und lebendigen Herrn. Ich habe eine Karikatur gefunden, als ich im Internet gestöbert habe. Einer unserer bedeutenden Philosophen, der Herr Nietzsche, der hat den Spruch geprägt, Gott ist tot. Und über viele Jahre, zumindest in meiner Jugend, war das ein sehr geläufiger Spruch. Gott ist tot. Und die hat einer mit einer roten Sprühdose drunter geschrieben, Nietzsche ist tot, Gott. Hier sehen wir die Bedeutung von Tod und Leben. Gott hat Nietzsche überlebt. Und das ist ein Grund zur Freude für uns. Und ich habe noch ein schönes Bild gefunden. Jesus lebt. Und drunter ganz klein, wer es glaubt, wird selig. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Danke, lieber Herr, dass du der Auferstandene bist. Dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern dass der Stein weggerollt ist und dass du aufgefahren bist in den Himmel. Aber danke, Herr, dass du nicht einfach so in Glorie zum Vater gegangen bist, sondern dass du uns zubereitet hast, dass du uns erklärt hast, warum das alles sein musste, dass du das Verständnis in uns geschaffen hast für dein Wirken, dass wir begreifen durften, warum das alles war. Du bist kein Volksheld gewesen, sondern du bist der Sohn des lebendigen Gottes, du bist ein Teil der dreieinigen Gottheit, du bist auf die Welt gekommen, um uns zu retten. Du hast unsere Sünden auf dich genommen, du musstest unsere Sünden ans Kreuz tragen, dass wir mit dir den Weg gehen dürfen. Danke, Herr, dass du uns nicht im Unklaren lässt, sondern dass du uns die Fakten erklärst, dass du in unsere Herzen hineinsprichst, dass wir dich verstehen dürfen. Und danke, Herr, dass du lebst und dass wir, die wir daran glauben, dass wir selig werden. Amen.